Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch. Das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Heute bin ich mit dem Tourbus des Vereins in die Wedemark, so heißt es richtig, gefahren, zu Thomas Cordes. Ich mache mal jetzt die Anführungszeichen, selbst in Führung gehen und selbst Führung, die Worte sind groß geschrieben. Hallo Thomas, schön, dass ich bei dir sein darf.
Ja, herzlich willkommen in der Wedemark, lieber Patrick, schön, dass ich bei dir sein darf. Freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf und ich habe natürlich unser schönes Freundebuch mit dabei. Und da würde ich sagen, wir verlieren jetzt gar keine Zeit, sondern wir schlagen es einfach mal auf und ich stelle dir die erste Frage.
Sehr gerne.
Thomas, hast du einen Spitznamen? Das ist das Erste, was hier drin steht.
Ja, Cordi.
Cordi.
Von ganz früher, vom Fußball. Da in der Schulzeit und in meiner Zeit als Leistungsfußballer, da wurde ich Cordi gerufen, ja. Und meine Eltern durften mich Tomi nennen, aber das hat auch wirklich nur meine Mama und mein Papa gemacht.
Cordi. Wirst du heute auch noch so genannt oder eher
nur,
Thomas?
Nur auf dem Abi-Treffen.
Okay, gut. Ich frage jetzt nicht, wie lange das her ist.
30 Jahre.
Dann frage ich doch, warte mal, ich muss jetzt mal gucken.
Über 30 Jahre, 92.
Hast du genau 10 Jahre vor mir Abi gemacht. Aber zu den Schulzeiten kommen wir auch nachher noch. Vielleicht jetzt nochmal, wenn du nochmal so in zwei, drei Sätzen erklärst, was du eigentlich jeden lieben langen Tag so tust.
Ja, heute bin ich Unternehmer. Ich begleite Top-Führungskräfte in der Finanzdienstleistungsbranche, im Wesentlichen im Thema selbst in Führung gehen. Aber natürlich ist es oft so, dass auch viele Top-Entscheider aus meinen Erfahrungen als Vertriebsgeschäftsführer, als Vertriebsprofi auch mit, sage ich mal, partizipieren möchten. Insofern sind natürlich immer wieder Business-Themen drin, halte hier und da auch mal eine Keynote oder begleite auch kleine Führungsmannschaften dann auch im Bereich der Teamentwicklung. So die drei Schwerpunkte meiner Tätigkeit zu dem großen Komplex selbst in Führung gehen.
Du dahin gekommen bist, da kommen wir auf der zweiten Seite dazu. Aber ich stelle jetzt erst noch ein paar Fragen, die hier auf der, oder alle Fragen, die hier auf der ersten Seite noch stehen. Ich bin ja gerade mit dir hier in der Wedemark. Wo lebst du denn privat?
In der Wedemark. Also wir sind hier heimisch geworden. Ich bin 2007 nach Hannover gegangen von Köln und dann haben wir hier gebaut und seit März 2010 haben wir hier unser Eigenheim und das ist jetzt auf der anderen Seite der Wedemark oder auf der anderen Seite von Bissendorf hier, wo wir jetzt hier bei mir im Büro sind. Ja, aber es ist nur 7 Minuten weg.
Sehr kurze Wege. Hast du eine Lieblingsfarbe?
Lieblingsfarbe habe ich nicht. Doch, grau-blau. Also wenn du mich fragst nach Klamotten so, dann bin ich eher im Grau-Blau-Ton unterwegs. Heute zwar nicht mit einem beigen Pullover, aber normalerweise grau-blau. So, das können wir doch schon noch sagen, ja.
Und dann schreibe ich mal hin grau-blau. Und nach der Lieblingsfarbe kommt das Lieblingsessen. Hast du eines?
Ich bin leidenschaftlicher Esser. Was ist mein Lieblingsessen?
Machst du wahrscheinlich täglich.
Ich liebe die Eintöpfe meiner Frau. Meine Frau kann gnadenlos gute Eintöpfe kochen, mit einkochen, auskochen. Und ich habe mal gesagt, wenn ich irgendwann sterbe, dann irgendwie so in einer Badewanne mit einem deiner Eintöpfe. Irgendwie so ehrlich, ganz großartig. Gibt's ja leider sehr selten, aber meine Frau kann nicht nur das, aber die Eintöpfe meiner Frau, dafür lasse ich einige stehen.
Guck mal, vielleicht habt ihr noch irgendwas eingetupert für nachher.
Ja, kann sein.
Kannst du ein Musikinstrument spielen?
Ich habe Trompete gelernt. Ich bin sehr christlich erzogen und mein Vater war erste Trompete, mein großer Bruder auch erste. Ich habe dann zwar immer nur alt trompetet, aber das ist lange her. Ich habe gerne immer auch gesungen im Schulchor, im Kirchenchor. Aber Trompete spielen, das würde ich halbwegs noch können, aber ich habe es lange nicht mehr gemacht.
Dann probieren wir es auch nachher vielleicht nochmal aus. Vielleicht hast du noch irgendwo ein Mundstück.
Ja, wahrscheinlich.
Ein Blechbläser. Wenn du ein Superheld sein könntest oder eine Superheldenkraft haben könntest. Welcher Held wäre es oder welche Kraft hättest du?
Auf jeden Fall wäre es eine Kraft im Sinne von Menschen gewinnen, Menschen mobilisieren, also für etwas Gutes, für etwas, was gut tut. Das kann ich sofort beantworten. Klar, ich fand früher als Kind Zorro cool. Das war irgendwie so meine Zeit. Das war so ein Superheld für uns, so den Arm helfen und dann das Geld verteilen, Robin Hood. So, das war so, das hat mich immer angesprochen, wenn jemand etwas Gutes für die getan hat, denen es nicht so gut geht.
Ja, irgendwie zum Thema Versicherung definitiv sehr, sehr gut dazu.
Ja, aber ich war auch ein großer Freund der Stiftungen in den Firmen, wo ich gearbeitet habe. Also ich habe wirklich aggressiv Gelder eingesammelt, akquiriert, also für den guten Zweck. Da war ich wirklich mit der Hand unterwegs auf Veranstaltungen. Da wurde ich sehr für gelobt von den Geschäftsführern unserer Stiftungen, dass ich sehr dafür dann auch eingestanden bin.
Okay. Hat auch was, du hast jetzt schon zweimal die Kirche angesprochen oder damals, wo du auch noch Trompete geblasen hast, hat so ein bisschen was von Klingelbeutel, ne?
Ja, ein bisschen, ne? Und aber auch dieses Thema, ich würde sagen, klar, helfen ist das eine, aber ich würde mich schon auch als einen spirituellen Mann bezeichnen. Also ich habe schon auch eine Ader, die habe ich immer schon gehabt, dass es irgendetwas gibt, was uns hier zusammenhält, was muss man gar nicht unter christlichen Glauben zusammenpacken, aber ich glaube schon auch an die Dinge, die auch dazu gehören. Das kann ich so für mich behaupten, ja.
Zwischen Himmel und Erde, dass da noch irgendwas ist. Egal, wie man es nennen möchte.
Die Quantenforscher haben es ja schon bewiesen, aber es wird halt nicht so publik gemacht. Was passiert, wenn zwei Atome aufeinander geschossen werden? 0,0001% ist Materie, der Rest ist Energie und keiner weiß, wo sie hingeht. Das ist ja schon eine spannende Frage. Aber ich denke, der Mensch ist ein Sinnsucher und jeder darf sich selbst überlegen, wie tief er da einsteigen möchte. Aber ich tue das gerne, weil es mir einfach Freude macht und weil es mir gut tut.
Ja, mal die nächste Frage. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
Remoulade. Okay. Also ich liebe es wenn ich wirklich mal ein leckeres Brot oder Brötchen mache mit Käse und oder Wurst, wenn da drunter ein bisschen Oliven oder ein bisschen Remoulade ist, ja, das gehört irgendwie dazu, auch beim Bäcker, wenn es irgendwie geht, keine Butter, aber Oliven oder Remoulade, Oliven steht ja nicht in im Kühlschrank, aber Remoulade ist schon, gehört dazu. Ja.
Und was ist denn deine schlechteste Angewohnheit? Falls du eine hast.
Meine Frau würde sagen, ich kann auch so herrlich einfach rumgammeln und nichts machen. Also ich kann auch wirklich mich ganz stumpf einfach aufs Sofa legen und mir dreimal nacheinander die Dreier-Serie Herr der Ringe reintun. Also ich kann wirklich auch ganz gut nichts machen. Und für einige ist das manchmal so ein bisschen irritierend, weil ich dann nicht so aktiv bin. Aber ich kann auch wirklich, also ich kann auch gut rumgammeln. Obwohl ich natürlich auch eine sehr, sehr leistungsorientierte Komponente habe, das bitte richtig verstehen. Aber es gibt auch diese zweite Seite und die heißt wirklich nichts zu.
War auch eine Kunst.
Total.
Wahrscheinlich heute.
Da fragen wir meine Kunden, die wünschen sich das. Ja, mal diesen inneren Antreiber irgendwie mal in den Griff zu kriegen. Ja.
Ich jetzt mal, ich notiere mal gammeln, rumgammeln. Also das heißt quasi, es gibt auch mal Sonntage, da wird dann erst um 14 Uhr aufgestanden.
Nee, das gar nicht, aber auch einfach so mal nichts machen. Einfach mal so auf den Stuhl sitzen oder rausgucken oder nicht aktiv sein. Oder einfach mal nachdenken oder nichts machen. Einfach mal so die Gedanken beobachten, rausgucken. Das kann ich ganz gut, ja.
Einfach mal die Gedanken beobachten ist ein sehr gutes Stichwort jetzt hier auf unsere zweite Seite. Weil da kommen wir nämlich auf die Seite mit den Entweder-Oder-Fragen.
Okay.
Weil uns in der Finanzbranche wird ja sehr häufig nachgesagt, dass wir sehr, sehr Zahlen, Daten, Fakten gesteuert seien und jetzt wenig so aus dem Bauch heraus entscheiden. Und das sind jetzt Bauchfragen. Teammeeting vor Ort oder digital?
Vor Ort.
Sicherheit oder Abenteuer?
Abenteuer.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Früh.
Ist so einer, der um 6 Uhr aus dem Bett fällt?
5:30. Ich liebe morgens die Stunde alleine für mich.
Mal mit dem Nichtstun auf dem Stuhl sitzen und rausgucken.
Kaffee kochen, herrlich. Und dann nichts machen, großartig.
Ja, dann hat sich die nächste Frage übrig, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Mit Milch, Zucker oder schwarz?
Ich trinke ihn tatsächlich als, ich trinke Espresso Macchiato.
Und die Milch aufgeschäumt dann?
Ja.
Krawatte oder Sneaker?
Sneaker.
Dachte ich mir schon fast. Und telefonieren oder E-Mail?
Telefonieren. Ja, telefonieren.
Struktur oder Kreativität?
Das ist...
Jetzt habe ich dich.
Ja, warte, ja, jetzt kriegst du mich wirklich. Sag mal, Struktur oder?
Kreativität. Nimmst du es oder?
Es setzt die Struktur durch. Zack, zack. Es muss irgendwie auch eine Struktur haben.
Ich habe mal gehört, wenn man sehr strukturiert ist, bleibt einem mehr Zeit für die Kreativität.
Es ist wirklich so, Patrick. Und ich bin dafür bekannt, dass ich halbwegs auf einer Bühne gerade aussprechen kann. Und ich brauche zum Beispiel in dieser Vorbereitung von guten Vorträgen ganz viel Zeit zum Nichtstun, um diese Ideen zu entwickeln. Am langen Ende hat es dann aber doch wieder eine Struktur, die aber keiner merkt.
Okay.
Das wäre so ein gutes Beispiel.
Ja.
Ich habe manchmal so Phasen in Vorbereitung von wichtigen Meetings, wo man denkt so, das ist total unproduktiv, was ich gerade mache. Aber es ist in meiner Arbeitsweise total produktiv, weil es hochkreativ ist. Und dann gieße ich das schon wieder in eine Struktur, dann hoffentlich vieles zueinander passt und aufeinander abgestimmt ist. Die Struktur folgt der Kreativität, so will ich es mal ausdrücken.
Ist ja, was gemeint ist.
Schön.
Netzwerken oder das Fachwissen vertiefen?
Netzwerken.
Homeoffice oder Büro?
Büro.
Schnell entscheiden oder erstmal analysieren?
Schnell entscheiden.
Bist du eher ein Gefühls- oder Kopfmensch?
Gefühlsmensch.
Das kam alles schnell. Und die abschließende letzte Frage. Was ist für dich wichtiger? Theorie oder Praxis?
Praxis.
Alles wie aus der Pistole geschossen.
Ich habe einen wertvollen Mentor an meiner Seite, der mir vor vielen Jahren ein schönes Bild gebracht hat. Die ersten 3 Sekunden ist immer Intuition, ab Sekunde 4 wird es kompliziert.
Mhm.
Dann kommt der Verstand.
Und okay.
Ich würde mich als sehr intuitiven Menschen bezeichnen, ja. Das heißt nicht, dass ich nicht auch Dinge mal durchdenke, aber im Kern diesem ersten Impuls zu folgen, ist, glaube ich, eine gute Idee.
Ja, und alles, was danach kommt, auch wenn dann das Bauchgefühl eventuell irgendwie nicht stimmt, das hat einem schon irgendwas zu sagen.
Total. Und du kannst die Menschen fragen, jede richtig große Entscheidung, die richtig gut war, war immer eine intuitive Entscheidung.
Hm.
Dieser erste Impuls, man hat es vielleicht immer nachkontrolliert, aber man hätte sich eigentlich sparen können.
Hm.
Also ich bin totaler Freund von 3-Sekunden-Entscheidungen.
Okay, dann bist du ab sofort der 3-Sekunden-Thomas.
Ja, oder so. Nicht mehr Cordy.
Aber es gibt doch auch die 3-Sekunden-Regeln, wenn Essen runterfällt, ne?
Nee, die kenne ich nicht. Erzähl mal.
Also, okay. Ja, wenn Essen runterfällt, alles, was man innerhalb von 3 Sekunden wieder aufhebt, kann man noch essen.
Ah ja, da bin ich eh nicht empfindlich. Ich komme aus dem Outdoor-Bereich, du ein bisschen Sand im Essen, dann brauchst du am Lagerfeuer am Strand nicht kochen. Also wenn du ein bisschen Allergie gegen Sand hast, dann geht das nicht, ne? Irgendwas fehlt da immer rein. So, oder wenn du die Nudeln in Meerwasser kochst, also bitte, da brauchst du kein Salz mitbringen. So, das geht dann so. Ne? Sehr schön, ja, total.
Kommen wir auch gleich nochmal drauf auf deine Bulli-Reisen, beziehungsweise deine Bulli-Touren. Das ist nämlich auch super spannend. Aber lass uns erst nochmal ein bisschen zurückgehen, weil nämlich auf der nächsten Seite auch so ein bisschen noch dein Werdegang abgefragt wird, beziehungsweise dort als erstes drinsteht. Was war denn dein Lieblingsfach in der Schule?
Sport.
Und warst du ein guter Schüler?
Ich war ein guter und gleichzeitig fauler Schüler.
Das heißt, du hast im Unterricht immer sehr gut aufgepasst.
2, 3 Abi gemacht. Also so. Also ich habe mich nicht angestrengt, aber es fiel mir halbwegs leicht durchzukommen. Ich war immer sehr effizient, welche Hausaufgabe mache ich, was muss ich lernen, um irgendwie durchzukommen. Aber Minimalprinzip, wenig rein, viel raus. Ökonomischer Antrieb ausgeprägt bei mir.
Das ist sehr gut. Kannst du dich noch in der Zeit gewesen bist, als du gedacht hast, okay, die Hausaufgabe muss ich nicht machen, weil bringt ja nichts, dafür mache ich die andere, an deinen Berufswunsch erinnern, den du da noch zu Schulzeiten hattest?
Als allererstes wollte ich Koch werden. Ich wollte Koch werden. Ich habe auch Koch-AG mitgemacht. Ich koche heute noch sehr gerne. Meine Frau kocht natürlich sehr, sehr gut, aber ich mache auch viel zum Beispiel am Ofür. Das ist so eine Outdoor-Cooking, wo du halt am offenen Feuer auch auf so einer Gusseisenplatte was machst. Ich grill auch sehr gerne. Ob ich nur gut kochen kann, weiß ich nicht, aber zumindest haben sich die wenigsten beschwert, wenn ich mal was gemacht habe. Aber ich bin jetzt kein filigraner Kocher. Ich habe mir viel von meiner Frau abgeguckt. Wobei zu Hause, meine Frau ist wirklich sehr, sehr, sehr leidenschaftlich, gute Köchin. Das überlasse ich ihr dann auch. Aber manchmal sagt sie auch, mach du uns doch mal was. Und dann 1 meiner 10 Gerichte, die ich halbwegs beherrsche.
Okay, du wolltest Koch werden, bist es dann aber nicht geworden. Wie ging es denn dann 1992 fortfolgende bei dir weiter?
Ja, ganz einfach. Mein Bruder hat mich angerufen, der hat mir gesagt, Thomas, ich habe was gehört, wenn die Hälfte davon stimmt, dann musst du das machen. Und so bin ich zur OVB gekommen. Das war 92. Ich war dann 7 Jahre in Lüneburg, habe dort mein erstes Büro gehabt, dort in einer Bürogemeinschaft. Habe dann ganz normal beraten, habe Mitarbeiter eingestellt, habe meine ersten Führungserfahrungen ab 93 gesammelt. Und dann bin ich, da habe ich kurz Cordes Investments gegründet. Das war eigentlich nur, um meine Kunden zu parken. Und dann bin ich nach Köln gegangen, zu Dr. Blumrath, war damals ein Akademikervertrieb in Köln, der dann ein Jahr später bereits mit einem zweiten Akademikervertrieb aus Köln, nämlich Horbach, gemeinsam fusioniert wurde. Die damalige ABD-Gruppe hatte beide Firmen gekauft. Wir haben dann beide fusioniert und in die ABD-Gruppe integriert. Dann war ich da Vertriebsleiter. 7 Jahre und bin dann nochmal innerhalb von Horbach als Unternehmer, unternehmerisch nach Hannover gewechselt, habe dann die Region Nordost gemacht und dann bin ich 2015 Geschäftsführer geworden und dann bin ich 2021 da raus. Außerdem bin ich halt unternehmerisch tätig, so kann man sagen. Nach einer 18-monatigen.
Okay. Das ging jetzt wirklich sehr schnell Durchlauf. Galopp, galopp. Und jetzt bist du eben unternehmerisch tätig, quasi du coachst, du machst für Führungskräfte und was du gerade so alles erzählt hast, eben 1:1 Begleitungen, aber auch Vorträge und hältst Seminare. Was ist denn dabei die größte Herausforderung?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist es, dass du den Menschen einen Raum aufmachst, einen Erfahrungs-, einen Vertrauensraum, wo sie bereit sind, sich selbst zu begegnen und sich selbst aufhören, Geschichten zu erzählen. Mhm. Das ist eigentlich mein größtes Asset, weil ich bin halt Praktiker, ich bin halt kein Coach. Also im Sinne von, hast du 3 Coaching-Ausbildungen? Nein, habe ich nicht. Ich bin Praktiker. Ich habe viele geführt, ich habe 30 Jahre Führungskräfteentwicklung gemacht. Ich weiß, wie so ein Tisch von so einem Entscheider aussieht. Ich weiß, wie die Mechanismen unserer Branche sind. Ich habe ja auch 99% nur aus unserer Branche Führungskräfte. Das heißt, die Themen, die in der Branche besprochen werden, die alle irgendwie haben, die kenne ich natürlich zu Genüge. Aber ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich, dass man den Mut hat, oder ich den Mut habe, zum Beispiel bei so einer Bully-Auszeit wenig zu planen und die Menschen wirklich in ihrer Kraft zu lassen und darauf zu vertrauen, dass die das finden, was für sie jetzt dran ist. Ich glaube, das ist so das größte Asset, aber auch eine große Herausforderung, das auch immer wieder zu schaffen.
Jetzt hast du das mit der Bully-Ausfahrt erwähnt und mit dem Nudeln kochen mit Meerwasser.
Ja.
Und ein bisschen Sand darf auch dazwischen sein, weil es reinigt den Magen. Was machst du denn da genau?
Diese Bully-Auszeit ist ein Baustein in meinem Begleitprogramm. Normalerweise ist dieses Begleitprogramm über 6 Monate. Ich habe da natürlich dort Unterlagen, Fragebögen und hole die Leute dort ab. Aber wir integrieren dann ungefähr so am Ende des ersten Drittels, so nach im Regelfall so nach 2 Monaten, eine eintägige Bully-Auszeit, was nichts anderes bedeutet als ein Tag Handy weg, ein Tag Uhr weg. Und der Vorteil ist, wenn du mit einem T6 voll ausgestattet unterwegs bist, dann bist du halt in Deutschland total beweglich. Das heißt, rein theoretisch kann ich zum Kunden fahren. Ich habe in Deutschland 7 Spots. Damit kann ich 80% der Bundesrepublik so abdecken, dass jeder morgens nur maximal 1 Stunde 15 zu mir fahren müsste. Und dann sind wir einen Tag halt draußen unterwegs. Und die Tage haben natürlich eine gewisse Struktur in dem Sinne, dass ich schon weiß, wo ist so ein gutes Ankommen, wo haben wir Ruhe, wo haben wir gute Wälder, wo haben wir Wasser. Reicht von der Ostsee bis runter nach Augsburg. Hier westliche Wälder in Augsburg zum Beispiel sehr empfehlenswert. Oder auch hier Kellerwald-Egersee ist eine schöne Region. Oder hier auch bei Hannover hinten Winsen-Aller-Tal ist eine schöne Ecke Südwinsen. Ja, und was wir dort halt machen, ist, dass wir halt zu Fuß unterwegs sind, aber das Tempo halt von dem Kunden, von der Kundin bestimmt wird. Ich habe Bulli-Auszeiten erlebt, wo wir 4 Stunden am Bulli saßen, dann erst losgefahren sind. Ich habe Bulli-Zeiten erlebt, wo wir nach 10 Minuten losgefahren sind. Das ist halt eine Frage, wie sich der Tag so entwickelt und wer mit welcher Energie und welchen Fragen auch in den Tag reinkommt. Und die Idee ist, dass ich den Raum so aufmache, dass die Menschen irgendwann sich ein paar mutige neue Fragen stellen und ihrem eigenen Wertegerüst, ihrem eigenen inneren Kompass wieder auf die Schliche kommen. Und das gelingt mir tatsächlich, wenn ich den Rezensionen meiner Kunden Glauben schenken darf, vergleichsweise gut.
Okay, also vielleicht nochmal das Ganze nochmal so ein bisschen greifbarer, auch für unsere Hörerinnen und Hörer zu machen. Also Führungskräfte straucheln irgendwo, kommen irgendwo nicht weiter, merken, dass sie irgendwie ständig auf der Stelle treten, dieses goldene Hamsterrad, wie man es ja auch sehr gerne und häufig benennt. Und sie kommen eigentlich zu dir und du bist jemand, der nicht nur Fragen stellt, sondern den Raum gibt, damit die Fragen oder die Antworten, die sie auf ihre Fragen eigentlich schon selbst haben, dass sie gefunden werden.
Ja, und dafür brauchst du genau dieses Setup. Da bin ich fest überzeugt. Warum? Weil die Natur der beste Raum für uns ist, wieder mit uns ins Spüren zu kommen. Und ich habe ja nun, die Branche hat 80% Männer, 20% Frauen, so ist das bei mir auch. Ja, ich habe halt viele Kerle natürlich, weil die Branche halt auch so verteilt ist, also normal verteilt, in dem Sinne 80-20. Und das ist für viele eine neue Erfahrung, sich selbst mal wieder zu spüren. Und auch einen Erfahrungsraum zu haben, wo auch ein Top-Entscheider das kennt. Ich meine, ich habe das alles selber die letzten 10 Jahre mehrfach selber reflektiert erlebt und dadurch bin ich halt ein glaubwürdiger Gesprächspartner, der halt aus der Praxis spricht. Und vor allen Dingen ist es ja auch, die Menschen haben eine riesige Sehnsucht nach Klarheit. Innere Klarheit. Was trägt mich von innen heraus? Und wenn ich diesen inneren Kompass wiederfinde, dann fange ich an, meinen aktuellen Job einfach nochmal neu zu leben. Und in meiner Wahrnehmung ist man dann souveräner und wirksamer und lebt gleichzeitig auch wiederum mehr und mehr das Lebensgefühl, für das ich mich jetzt wieder neu entschieden habe. Weil viele Menschen haben keine Entscheidung zu ihrem Lebensgefühl. Das darf ich auch ganz offen sagen. Wenn ich die Leute frage, wofür hast du dich entschieden in deinem Leben? Dann sagen die, was meinst du damit? Ich sage, wofür hast du dich entschieden? Hast du dich für Freiheit entschieden? Hast du dich für Leichtigkeit entschieden? Hast du dich für Frieden entschieden? Hast du dich für Harmonie entschieden? Hast du dich für Fleiß entschieden? Wo hast du dich entschieden? Und viele sind unentschieden, um es mal auf den Punkt zu bringen. Um nicht zu sagen, alle. Jeweils ja. Mit denen ich spreche. So, mit denen ich nicht spreche, da glaube ich auch nicht, dass viele entschieden sind, weil das ist etwas, das geht irgendwann unter, wenn du so Karriere machst. Ich kenne das auch. Ich habe auch Phasen in meiner Karriere gehabt, da wusste ich gar nicht mehr, aber da habe ich gar nicht mehr gemerkt, dass ich nichts mehr merke. Ja, also wenn du mal einen großen Change gemacht hast, so 2 Jahre lang mit 80-Stunden-Woche, da merkst du nicht mehr viel. Da bist du drinnen im Rad, aber volles Rohr. Und irgendwann merkst du das halt, ne? Volle Konten, Kinder gesund, Körper ist auch noch halbwegs gesund, aber du irgendwie spürst du etwas, wo du sagst, ist das jetzt alles hier?
Da ist eben jetzt auch diese Auszeit mit dem Bulli dann eben ein Teil von dem, was du tust.
Also auf die Frage, wann hast du das letzte Mal nur einen Tag angehalten? Einen Tag ohne Handy, einen Tag ohne Uhr und einen Tag ohne Erwartung an dich und ohne Erwartung an den Tag. Ja,
da war die Pause jetzt gerade eben, glaube ich, sehr gut.
Ich habe die Frage mal einem als CEO gestellt und habe ihn 3,5 Minuten in der Vorstandsetage eines großen deutschen Versicherers ausgeschwiegen. Mhm. Dann kam die Antwort, Thomas, darauf habe ich keine Antwort. Ich sage, das ist doch schon mal ein Anfang. Heute ein sehr guter Kunde von mir. Also war wirklich, das ist ein Klassiker. Ja, das war einfach eine schöne Geschichte.
Was passiert denn dann sonst noch? Jetzt bis auf diese.
Auf der Bulli-Auszeit oder in dem Bulli?
Ja, auf der Bulli. Erzähl mal was auf der Bulli-Auszeit. Wenn du jetzt sagst, eben hier so einen Tag mal wirklich rausnehmen, wann hat man das zuletzt getan?
Vielleicht ohne zu viel zu erzählen, weil ja jeder das auch anders ohne Erwartung wahrnehmen soll. Ja,
ja,
also das ist ja auch ganz wichtig.
Oder machen wir andersrum, dann stell ich diese Frage, steht ja jetzt hier gar nicht dran, das ist jetzt einfach so. Was war das Ergebnis davon, was dir dann wiedergespiegelt wurde oder irgendwelche Aussagen, die dann kamen von den Teilnehmern?
Idee ist, also in 60% der Fälle ist das sogar schon ungefähr 60-70% auf der Bulli-Auszeit für die Leute klar. An irgendeiner Stelle kommen wir zu einer Übung, wo es darum geht, eine gewisse Form dieses inneren Kompass aus diesem tiefen Gefühl der eigenen Verbundenheit wieder zu formulieren. Und ich gebe dir mal so 3 Beispiele, dann weißt du, was ich meine. Mein berufliches Warum, persönlich, ist Herzen berühren, Menschen stärken. Dafür trete ich an. Herzen berühren, Menschen stärken. Kürzlich sagte ein Kunde zu mir, hatte ganz viel Kraft für ihn, Menschen verbinden, Zukunft gestalten. Das hatte so viel Kraft für den, da war richtig Herz drin. Ein anderer Kunde sagte zum Beispiel, das war auch sehr geil, Vertrauen schenken, gemeinsam wachsen. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Also auf berufliche Warum. Also der eine findet vielleicht ein berufliches Warum. Der andere trifft vielleicht eine Entscheidung. Wer bin ich im Grunde meines Herzens? Also ich zum Beispiel bin ein mutiger, kraftvoller und selbstbewusster Mann. Wer bist du? Frage ich dann zum Beispiel meinen Kunden. Und auch der findet vielleicht wieder etwas, weil er mit sich in Kontakt kommt, wo er sagt, das bin ich wirklich. Und das gibt natürlich eine große Chance, wenn du diesen inneren Kompass formulierst, dass wenn du in Stresssituationen gerätst, immer wieder aus dieser Stresssituation rausgehen kannst und dich daran erinnerst, wer bin ich eigentlich und wie will ich jetzt eigentlich damit umgehen? Und das ist eigentlich so die Idee meiner Arbeit, dass dieser innere Kompass uns immer wieder dazu führt, diesen Raum des freien Willens, wie ihn Viktor Frankl nennt, der zwischen einem Reiz und der Reaktion darauf liegt, immer wieder betreten zu können, und zwar ganz in Ruhe und nicht als Reflex. Und das sorgt dafür, dass du auch gerade im Job natürlich viel, viel wirksamer wirst, weil du nicht mehr gefangen bist deiner Emotionen, deiner Automatismen und einfach reflexartig auf alles reagierst, was da um dich rum passiert. Dann bleibst also aktiver am Ruder deiner Wirksamkeit. Und dafür ist diese Arbeit unheimlich wertvoll. Und sie ist dann nur wertvoll, wenn die Menschen sich wieder spüren, weil ansonsten fällt dir das hinten bei der Umsetzung vor die Füße, weil viele setzen ja nicht um. Es gibt ja genug, die auf irgendwelchen Creator-Festivals waren und Vorträge zu diesen ganzen Themen gehört haben. Da gibt es ja auch genug Bücher drüber. Aber sie sind nicht in dieses Fühlen gekommen, weil sie nicht den Tag zum Beispiel genutzt haben oder mal einen Retreat gemacht haben oder sonstiges. Es
gibt ja diesen Ausspruch, dass ganz, ganz viele Wissensriesen sind, aber Umsetzungszwerge.
Total. Ja, liegt aber auch daran, wir haben aber auch, habe mir mal so in Europa alle Management-Programme, ich war ja auch selber in St. Gallen, bei Malik, ich bin total austherapiert, was diese ganzen Themen angeht. Aber wo steht zum Beispiel diese Fähigkeit, wie ich eine neue Denk- und Handlungsgewohnheit erfolgreich in den Alltag implementiere? Dieses Fach wird nicht geschult. Und das ist ein Problem. Warum? Weil wenn ich ja irgendwie spüre, ich will mein Leben neu justieren, neu priorisieren und ich bin nicht in der Lage und habe das Know-how nicht, wie kriege ich das denn on the job umgesetzt? Ja, dann ist es, wie du schon sagst, dann weiß ich das zwar, aber ich kriege es nicht umgesetzt. So, und das ist dann im Prinzip auch dann ein Teil dieses Begleitprogramms, die Menschen dran zu begleiten, wie sie on the job das dann auch implementiert bekommen. Und da kann ich ein bisschen mitreden, weil das habe ich selber als Geschäftsführer auch über 2,5 Jahre sehr erfolgreich gemacht. Also den Job neu gelebt.
Du wirst uns jetzt wahrscheinlich gleich mal 1-2 Tipps verraten, oder ich hoffe zumindest, wie man das genauso machen kann. Also wenn man eine neue Gewohnheit oder ein neues Gefühl, was man schon immer hatte, jetzt wieder entdeckt, wie man das rüberbringt. Weil es ist ja ganz häufig so, dass Gewohnheiten ja nicht von heute auf morgen wieder, oder dass man gerne Gewohnheiten hätte, die aber nicht von heute auf morgen so eingesetzt werden, ja, sondern dass das schon ein bisschen dauert.
Ja, das erste wäre, du schaffst maximal 4 Gewohnheiten pro Jahr. Viele wollen viel zu schnell, viel zu viel. Unser Gehirn ist dafür nicht gemacht. Der Mechanismus ist eigentlich immer der gleiche. Der Mechanismus ist, ich hab eine Entscheidung getroffen aus einer Selbstreflexion, aus einem Gefühl. Das zweite ist, ich entwickle erstmal ein Ritual. Aus dem Ritual wird eine neue Gewohnheit, aus der neuen Gewohnheit ein neues Leben. Das ist immer wieder der gleiche Mechanismus. Für ein Ritual brauche ich immer noch ein bisschen Selbstdisziplin. Aber irgendwann wird aus dieser Selbstdisziplin halt eine neue Gewohnheit. Und ich glaube, dass es eine gute Idee ist, erstmal zu lernen, neue Gewohnheiten außerhalb des Jobs aufzubauen. Weil wenn ich diesen Mechanismus noch nicht einmal irgendwie hinbekomme, wenn ich alleine zu Hause bin, in Ruhe, wie soll ich das dann schaffen, wenn ich im Büro zwischen 23 E-Mails, 25 Meetings, 2 Online-Terminen und Vortragsvorbereitung das mache? Das ist viel zu schwierig. Das kannst du machen, wenn du richtig trainiert bist. Du hast vorhin gesagt, sich beim Denken beobachten. Das ist total wichtig zu kapieren, was denke ich gerade. Versuch das mal on the job. Wenn es dir noch nicht mehr gelingt, wenn du 2 Stunden im Wald spazieren gehst und ein Handy im Auto lässt. Wenn du es da nicht kannst, dann kannst du es auch nicht im Job. Und so ist das bei den Gewohnheiten auch.
Danke für den Tipp. Was man da jetzt erstmal so im privaten Umfeld irgendwie als neue Gewohnheit machen kann.
Ja, wenn du
zum Beispiel das.
Wenn du Ruhe hast, ne? Wenn du für dich bist. So, wenn du einfach für dich sagst, okay. Ja. Weil Wahrnehmung ist ja auch erstmal wichtig. Und ich muss erstmal wahrnehmen, was mache ich hier überhaupt? Weil unsere Gewohnheiten bemerken wir ja gar nicht. Weil die sind ja total automatisiert. Manchmal merken wir ja gar nicht, was wir für komische Gewohnheiten haben. Vor allen Dingen Denkgewohnheiten, was es so alles denkt in uns. Das merken wir ja gar nicht, wenn wir unter Strom stehen. Nein, nicht nur ich nicht, alle nicht.
Ich würde mal weitergehen zu einer der nächsten Fragen, die hier noch steht. Welche Herausforderung in unserer Finanzbranche findest du als besonders spannend? Jetzt vielleicht auch so ein bisschen auf die Zukunft gerichtet.
Ich finde sehr, sehr spannend zu beobachten, wie im Zuge der gesamten Digitalisierung das neurologische Grundbedürfnis von Menschen zum Thema Verbundenheit bespielt wird. Also das betrifft auf der einen Seite die Beziehung zwischen Kunde und Berater oder Beraterin. Es gibt schöne Studien zum Thema Verbundenheit, ist ein hoher Wert. Ich habe da sehr viel zu gelesen. Verbundenheit werden über die 2 Sinnesorgane Geruch und Berührung am meisten von Menschen wahrgenommen. Deswegen fühlen wir uns auch am Feuer wohler als in einem Teams-Call. Ja, weil wir da auf Augenhöhe uns begeben. Wir kommen alle vom Feuer. Dieses Feuer ist das Sinnbild für Verbundenheit. Und du kannst es ausprobieren. Du musst nur mal dir 5 Freunde einladen und machst einfach zu Hause im Garten oder auf der Terrasse ein Feuer an. Und guckst mal, was passiert. Ich sag's dir, was passiert. Alle werden sich drumherum setzen. Und wenn du den Alkohol mal sogar weglassen würdest, was ich bei Team-Events zum Beispiel mache, ja, dann wirst du merken, sie verbinden das wieder. Ich glaube, dieses Thema wird ein spannendes Thema sein. Ja, also wie nutzen wir die Technik, ohne diese neurologischen Grundbedürfnisse aus dem Auge zu verlieren? Ich bin totaler Freund von diesen Möglichkeiten von KI. Ich komme ja aus dem Direktvertrieb. Also ich komme noch her, also wirklich 100% draußen beim Kunden in der Stube beraten. So habe ich 92 angefangen. Ich finde das alles spannend, was diese technologischen Errungenschaften alles. Ich bin aber sehr gespannt, auch die jetzt schon sehr viel digital beraten, wie die Qualitätskennzahlen sich entwickeln werden. Weil du nie dem Menschen so nahe gekommen bist, als wenn du ihn mal persönlich im Büro hast und oder mal mit dem irgendwo bei ihm zu Hause oder so eine Begegnung hattest. Da bin ich sehr gespannt. Also das ist ein Thema, das finde ich sehr spannend. Auf der Mitarbeiterebene noch viel mehr. Hier remote arbeiten, ich verstehe das alles. Aber die neu in ein Unternehmen kommen, wie sollen die mal spüren, was das hier für eine Company ist? Also wenn wir beide 15 Jahre zusammenarbeiten würden in einer Firma, wir würden die kennen, wäre für uns kein Problem, mal zu sagen, wir sehen uns mal 3 Monate nicht. Aber stell dir vor, du kommst irgendwo neu hin, kennst den Laden nicht und triffst keinen an der Kaffeemaschine. Und triffst keinen irgendwie beim Mittagessen. triffst keinen irgendwie mal für einen Smalltalk. Boah, das ist schon eine Herausforderung. Also Verbundenheit, das wird ein großes Thema sein. Also auf der Beziehungsebene zwischen Menschen. Egal ob Kunde, Berater oder Mitarbeiter innerhalb der Branche, beim Pool, ob bei der Versicherung, ob beim Vertrieb, egal.
Das ist quasi auch diese Angst, dass die KI mal einen Finanzberater ersetzen wird, völlig aus der Luft gegriffen.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, da geht es wieder darum, ne, der Kunde, den haben wir nicht. Ne, die Frage ist, was ist das für eine Kundenzielgruppe? Welche Fragen bewegen den? Wie komplex sind seine Fragestellungen? Ist der affin? Welche KI-Erfahrung hat der bisher gesammelt? Ich glaube schon, dass auch Verhaltensmuster aus anderen Branchen unsere Branche übertragen werden. Also wenn ich mir meine Kinder angucke, die sind, mein Sohn wird jetzt 21, meine Tochter ist 22. Die fragen natürlich heute schon ganz anders da. Und das wird bei Finanzprodukten, glaube ich, nicht anders sein. Ob sie aber aufgrund dieser Empfehlung eine Entscheidung treffen, wenn dann irgendwann mal so ein Advisor dann sagt, ja, jetzt kann ich dir das Ding auch besorgen, da sehe ich schon noch ein bisschen Luft, weil nochmal, der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir haben das in unseren Zellen drinne. Wir kommen vom Feuer, wir kommen aus der Verbundenheit, wir kommen aus den Tribes, aus den Familien. Das kannst du nicht innerhalb von 2 Jahren abklemmen, ja, Evolutionsgeschichte, nur weil da irgendeine Technik kommt. Ich glaube das nicht. Man erlebt das, finde ich, jetzt gerade auf den Weihnachtsmärkten. Ich habe das gehört, die Weihnachtsmärkte sind bumsvoll alle. Bumsvoll, weil die Leute irgendwie da spüren, das ist wieder so ein bisschen Heimat. Das ist irgendwie, man sieht, man trifft mal wieder so Menschen irgendwie so. Ich habe das am Wochenende beobachtet. Wir waren in Köln, in Bonn unterwegs. Das ist so ein schönes Beispiel dafür, finde ich. Ja, also Begegnung.
Und sind soziale Wesen.
Total. Also wäre mir jetzt also total fremd, wenn das irgendwie anders wäre.
Nicht so wäre.
Also, weiß ich nicht, ne? Also, Cyber sind wir ja noch nicht, hoffentlich.
Nee, noch nicht. Noch nicht. Ich habe hier noch eine letzte Frage auf dieser Seite, bevor wir dann auch schon auf die letzte Seite kommen. Wenn dich heute dein jüngeres Ich fragen würde, was dich an deinem heutigen Beruf und auch der Branche fasziniert, wie würdest du deinem jüngeren Ich antworten?
Ich würde antworten, die Vielfalt der Themen und der Möglichkeiten und die Chance, unheimlich viele tolle Menschen kennenzulernen. Mhm.
Danke. Oben auf die letzte Seite. Und da stehen immer 2 Fragen. Sie können tiefgründig sein, müssen sie aber nicht, je nachdem, wie sie gesehen werden. Und die erste Frage ist
die 3-Sekunden-Entscheidung. Ja. So kann ich vorwegnehmen.
Genau, der 3-Sekunden-Thomas schlägt wieder zu. Jetzt bin ich mal gespannt. Thomas, wenn du für einen Tag eine Zeitmaschine hättest und könntest mit dieser Zeitmaschine, egal wohin und auch in welches Zeitalter oder in welches Datum reisen, was würdest du bei dieser Zeitmaschine für ein Datum einstellen und welchen Ort?
Ich würde an die Berliner Mauer am Tag der Wiedervereinigung reisen. Ich habe das da war ich zu jung für, ich habe das gar nicht so in der Tiefe durchdrungen. Ich würde gerne dieses Gefühl, was das mit diesen Menschen, diese Wiedervereinigung in Deutschland damals ausgemacht hat, das würde ich gerne nochmal vor Ort nachempfinden. Ja, was das für die Menschen bedeutet hat, wie die das erlebt haben, wie die sich in den Armen lagen, wie wildfremde Menschen irgendwie verstanden haben, wir gehören doch irgendwie zusammen. Das würde ich gerne nochmal wirklich auch mitnehmen, auch ein tieferes Verständnis dafür zu bekommen und sich auch daran zu erinnern, dass das mal ein ganz großer Wunsch ganz, ganz vieler Menschen war, dass es so ist, wie es heute ist.
Und natürlich auch David Hasselhoff live zu sehen.
Unbedingt.
Und die letzte Frage. Nenne mir doch bitte mal, oder uns, bitte mal 3 Personen. Und es spielt gar keine Rolle, ob diese Personen bereits verstorben sind, ob sie noch leben oder auch rein fiktiv sind, mit denen du gerne mal einen leckeren Eintopf deiner Frau gemeinsam essen möchtest.
Ich würde es auf jeden Fall gerne mit dem Dalai Lama machen, weil ich diese Art, mit Unwissen umzugehen, mit Mitgefühl umzugehen, weltoffen umzugehen, hat ja auch viel gemacht zum Thema Gehirnforschung in der westlichen Welt und dieses spirituelle Leben der Buddhisten auch in seiner Welt, das zu mixen, das würde mich sehr reizen. Ich glaube, ich wäre auch bei Gandhi sehr neugierig, wie er diese Welt und diesen Frieden und dieses, wie soll man es ausdrücken, diese Nächstenliebe und weg von diesem Hass, obwohl ihm auch viel zugemutet wurde. Also das nochmal auf einer anderen Ebene durchdringen, wie wertvoll das irgendwie auch wäre, so für das, was so ansteht. Und als drittes, Ich glaube, ich würde irgendwo nochmal irgendwie bei so einem, ich glaube, ich würde mit Rudolf Schenker und hier meine von den Scorpions, mit denen würde ich gerne mich mal über die Zeit erinnern. Ich habe die Biografie Rock Your Life gelesen von dem Schenker, als noch Bon Jovi Vorband bei den Scorpions waren. Bei uns 2 Kilometer weiter in Bissendorf-Wietze oder kommen ja aus der Ecke, da ist auch so ein bisschen Hannover-Gang, aber Klaus Meine und Rudolf Schenker, also mit denen mal irgendwie über die Rockmusikwelt der 60er, 70er, 80er Jahre zu sprechen, das wäre bestimmt mal ein sehr, sehr illustrer Abend.
Das glaube ich auch. Also es wäre ein ganz großer Wind of Change sozusagen.
100%ig.
Ja, ja. Der da wehen würde.
Ja, weil das waren auch so richtige Musiker, die halt noch richtig in Kneipen tun und nicht in irgendwelchen, wie sagt man, so modernen Castingshows groß geworden sind. Wenn man sich das so anguckt, wo die so herkommen und auf einmal waren die im Madison Square Garden von 300.000 Leuten, die kommen aus der Wedemark, ne? Also man muss sich mal vorstellen, das ist schon natürlich Wahnsinn, ne? Also ist schon heftig, ne?
Meine, aber es könnte auch falsch sein, aber dass die Scorpions tatsächlich die in Russland deutsche bekannteste Band in Russland sind.
Total, ja. Aber das ist ja genau das. Also diese Musik hat ja auch ganz viel mit Menschen bewirkt. Also das war halt irgendwie noch so, ja, so ehrliche Musik irgendwie. Also es hatte irgendwie noch einen gesellschaftlichen Kontext. Es war nicht nur, ich brauche Likes und Klicks und Videos und Geld, sondern die haben irgendwie Musik gemacht, auch um eine Botschaft zu formulieren. Und ich glaube, dass denen das eben, obwohl es ja Rockmusik ist, eben sehr gut gelungen ist.
Dann nehmen wir den Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Schenker und Meine von den Scorpions.
Unbedingt.
Nehmen wir dazu und den Eintopf kocht deine Frau.
Ganz sicher und in allen Variationen, ja.
Sehr gut. Da würde ich dann auch gerne Mäuschen spielen.
Ja, gerne.
Ja, mache ich. Wenn wir das so zusammenkriegen, dann komme ich auch.
Mindestens bis auf Gandhi wäre es ja sogar eine praktische Möglichkeit, das nochmal irgendwie zu arrangieren. Und ab und zu sieht man noch einen der beiden bei uns hier, natürlich im Einkaufsladen, aber dann klopft man nicht auf die Schulter. Du, eigentlich wollte ich mit dem mal sprechen, wobei ich manchmal überlege, ob ich nicht akquise schwach geworden bin, weil man könnte ja wirklich mal freundlich fragen, weil das Nein habe ich ja schon vorher. Man könnte ja mal wirklich sagen, also irgendwie, da steht noch ganz oben auf meiner Liste, lass uns doch mal bei Firenze zum Essen treffen, das ist so hier der Ort, also ich sehe Italiener seit 40 Jahren, wo die auch immer mal wieder hingehen. Mhm. Könnte ja mal eine Idee sein. Vielleicht ja. Nehme ich den heutigen Podcast als Auftrag mal mit, wieder etwas mutiger dem Nein in der Akquise auf die Schliche zu kommen.
Mach das sehr gerne. Es freut mich immer, wenn dieser Podcast zu irgendetwas anregt. Aber ich denke auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auch nochmal angeregt wurden, auch vielleicht sich nochmal zu überlegen, was sind meine Werte, wofür stehe ich? Und sich auch mal bewusst eine gewisse Auszeit zu nehmen, wo man auch mal das Handy ausschaltet und sich einfach auf den Stuhl setzt und einfach nur mal guckt.
Du, ich sehe da auch ja eine sehr schöne Schnittmenge ja auch, sage ich mal, nun auch zu eurem Verein, sag ich mal, weil da geht's ja auch darum, ne, wir kommen ja auch noch aus einer Welt, ne, wo doch viel Wettbewerb da war und Kooperation statt Wettbewerb hat ja auch ein gewisses Wertegerüst, also für eine Sache einzutreten, ne, deswegen finde ich das ja auch toll, was ihr macht, einfach zu sagen, wir bringen Menschen zusammen und alles gehört irgendwie dazu und hat auch seinen Platz. Man kann ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein, aber ich glaube, es gibt viel, viel, viel mehr Dinge, die man gemeinsam im Sinne der Kunden für die Branche zu lösen hat, als sich die Frage zu stellen, wo bin ich besser als der andere? Ja, also ich glaube, der Feind, in Anführungsstrichen, der sitzt außerhalb der Branche und nicht in der Branche. Denn es gibt noch genug andere Themen, für die es gilt einzustehen und deswegen auch von meiner Seite auf jeden Fall auch ein großes Dankeschön, dass ihr nicht nur den Podcast macht, sondern auch dem Verein immer wieder Formate bietet, wo halt Austausch möglich wird.
Wegen wir mehr.
So
ist ja unser Slogan.
Zu meinem Post zum letzten Slam aus Kassel.
Ja, das richtig.
Ist auch gelebte Kultur, finde ich super.
Vielen, vielen lieben Dank. Und ich klappe jetzt das Freundebuch zu. Danke, dass ich beide sein durfte. Danke für deine Antworten.
Danke dir.
Und ich freue mich, wenn wir uns dann bald auch mal wiedersehen.
Unbedingt. Danke dir auch.